Ein ganz herzliches Dankeschön den Bläsern, die uns so schwungvoll auf Gottes Wort, das ist immer eine schöne Sache, da kommt die ganze Freude des Glaubens zum Vorschein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Im Sonntags-Ex-Audi wollen wir auf den Predigttext hören, der uns nach kirchlicher Ordnung für heute vorgegeben ist, und zwar ein Wort aus dem Epheserbrief des Apostels Paulus im Kapitel 3. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Unser Thema soll lauten: In Erwartung. Ihr Lieben, Zeiten der Erwartung sind häufig spannende Zeiten und interessant zugleich. Oft sind diese Erwartungszeiten auch mit Geduld verbunden. Mal so ganz überspitzt gesagt, ist jeder Neujahrstag ein Erwartungstag des nächsten Silvester, was natürlich eine Weile dauert. In guter Erwartung sind Mütter und Familien, wenn ein Baby unterwegs ist. In Erwartung sind wir auch, das Ziel gut zu erreichen, wenn wir meinetwegen in einen Intercity-Zug mit seinem hohen Tempo einsteigen. Ich kannte einen jungen Menschen, heute sagt man dazu Teenie, der war in Erwartung seines Geburtstages immer schon in der Nacht vorher so aufgeregt, dass er nicht schlafen konnte. In Erwartung. In der vergangenen Woche haben wir den dritten Geburtstag unserer Enkeltöchter, der Hanna, gefeiert, den dritten Geburtstag. Sie ist ein fröhliches Mädel, hat aber auch so etwas Lehrerhaftes, so etwas Generalmäßiges an sich. Für uns als Großeltern ist das eine lustige Sache. Und meine Frau hat sie vor kurzem wieder einmal betreut und da gab es wieder ein Vorkommnis, das für uns sehr zum Schmunzeln gewesen ist. Sie geht in einen Kindergarten in Stolberg mit so englischsprachigem Profil und da hat sie zu meiner Frau gesagt: Oma, wir spielen jetzt Morning Circle, das machen die im Kindergarten immer so. Und meine Frau sagt: Ich habe jetzt gar keine Zeit. Das war aber alles nicht so schlimm. Sie hat sich hingesetzt und hat so getan, als wenn das ganze Wohnzimmer voller Kinder wäre. Da hat sie gesagt: So Kinder, nun setzt euch alle schön hin, wir machen jetzt Morning Circle. Und zuerst singen wir ein Lied. Dann hat sie angefangen zu singen und dann hat sie gesagt: So ihr Kinder, ihr habt alle schön gesungen. Nicht ein einziges Kind war da, ihr habt alle schön gesungen. Wir singen gleich noch ein Lied. Und so ging das dann weiter. Und das sind natürlich auch dann so Erwartungszeiten, wo man sich fragt, was wird wohl aus dem Mädel eines Tages mal werden. Aber da sage ich euch ja nichts Neues. Sowas oder sowas Ähnliches kennt ihr ja alle auch wohl von euren Kindern und Enkelkindern oder aus der Bekanntschaft, in Erwartung. Erwartungszeiten sind so Zwischenzeiten, Zwischenzeiten zwischen großen Ereignissen, auch kirchenjahreszeitmäßig. In der Adventszeit warten wir auf Weihnachten, die Geburt des Sohnes Gottes als Menschenkind. In der Passionszeit warten wir auf den Tag Karfreitag und dann auch den Tag der Auferstehung unseres Herrn Ostern. Und jede Abendmahlsfeier ist auch so etwas wie etwas, was mit Erwartung zu tun hat. Einerseits eine Gedächtnisfeier des Herrn, der ein für alle Mal für die Schuld einer ganzen Welt sein Leben gelassen hat, ist Feier der Gegenwart des erhöhten Herrn und ist auch Feier der Erwartung, nämlich des Wartens auf jenem Tag, von dem der Herr Jesus einmal gesagt hatte in seinen Erdentagen: Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag im Reiche meines Vaters. Nun haben wir in der vergangenen Woche miteinander den Tag der Himmelfahrt unseres Herrn Christus gefeiert. Der heutige Sonntag ex Audi gehört sozusagen in die Zeit des Wartens der Gemeinde hinein. Also Gemeinde ist bzw. Gemeinde war in Erwartung. Denn die Erfüllung der großen Verheißung, die der irdische Gottessohn den Seinen gegeben hat, die stand damals ja noch aus. Nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes, des Geistes des Vaters und des Sohnes, des Geistes, der selber Gott ist. Dieser Geist Gottes ist für unser Christwerden, Christbleiben, ja für unser Christsein insgesamt und auch für unser geistliches Wachstum von herausragender Bedeutung. Die ganze Freude des Glaubens, weil eben unser Christenstand ein reines Geschenk von Gott ist, hat es sehr eng mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes in unserem Menschen- und Christenleben zu tun. Bevor wir uns dem Wort des Apostels Paulus noch enger zuwenden, einmal ein Beispiel, wie wichtig das ist, dass der Geist Gottes uns in unserem Leben auch einen inneren Zugang zu dem lebendigen Christus schenkt und schafft. In einem Bauplanungsbüro arbeitet ein Mann, der um den christlichen Glauben richtig sehr Bescheid weiß. Der kennt die Bibel, der kann Bibelverse zitieren, der weiß darum, was denn Gebet ist zu dem lebendigen Gott. Der weiß, was das heißt, Gemeinschaft der Heiligen zu erleben. Und doch sagt er von sich selber: Ich finde dazu partout einfach keinen lebendigen Bezug. Er weiß das alles, aber innerlich kommt er damit nicht ins Geschick. Er bedauert es auch, aber was soll man machen? Woran liegt es? Stur ist er wohl doch eher nicht. Vielleicht kennt ihr auch solche Leute, auf die das zutrifft, wo man sagt, dass der letzte Funke, der fehlt noch. Da ist jemand, der weiß eigentlich um alles Bescheid in unserem christlichen Glauben, um die Bibel, um den Herrn Jesus, aber irgendwie ist da noch eine Blockade. Seht ihr? Und das ist das, worum es dem Apostel Paulus in unserem Schriftwort von heute geht. In Erwartung, mitten hinein in unsere menschlichen Befindlichkeiten spricht der Apostel Paulus sein gewaltiges Wort. Und ich möchte es gleich an dieser Stelle sagen, das Wort des Paulus ist so gewaltig an Inhalt, an großartiger Botschaft, dass wir es nur behutsam in diesem Rahmen streifen können. Aber das wollen wir mit aller Ehrfurcht und auch mit aller Freude tun. Eine Kraft, etwas für uns zu erörtern. Das Thema Kraft im ersten. Ich denke, es fällt unschwer. Schriftabschnitt von heute ist von einer Anbetung am Anfang des Abends, heißt es, des Vater, der der rechte Vater ist im Himmel und auf Erden. Das heißt ja, ich bete an im Himmel. Damit betet der Apostel Paulus an, wie er in testamentlicher Zeit angebetet hat, trotz Lebensgefahr, was ihn dann ja immerhin auch in die Löwengrube hineingebracht hat, aber Gott hat ihn wieder herausgebracht. Aber er hat angebetet, diesen großen Gott. Oder der Apostel Paulus betet an, wie der Jünger Thomas nach der Auferstehung des Herrn Jesus, wo es einfach nicht in seinen Kopf hinein wollte, dass der Gekreuzigte, der ja wirklich tot war, und es gibt Zeichen seines Todes vom Kreuz her, dass dieser Tote, wie seine Mitjünger gesagt haben, wieder am Leben ist. Welch eine Botschaft. Und dann tritt der Auferstandene in sein Leben hinein. Und dann kommt es dazu, dass der Thomas den Auferstandenen anbetet. Wenige Worte sind es. Die Geste ist uns nicht einmal genannt im Worte Gottes, aber deutlich genug ist es. Mein Herr. Oder wie es der Herr Jesus in seinen Erdentagen selber erlebt hat. Wie er anbeten sollte und nicht angebetet hat. Und auf der anderen Seite umso deutlicher angebetet hat. Nämlich, als der Teufel in der dritten Versuchung an ihn herantritt, ich will dir alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Wie viele Leute gibt es auch in unseren Tagen, die sicherlich unbewusst, aber vor dem Teufel niederfallen und ihn anbeten. Und Jesus sagt, weg mit dir, Satan, du sollst Gott anbeten, den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Das ist also so der Eingang unseres Bibelabschnittes von heute. Anbetung, Verehrung, Verherrlichung Gottes. Und so wie unser Abschnitt beginnt, so schließt er denn auch wieder ab mit Verehrung, mit Verherrlichung Gottes. Denn es heißt, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun weiß man gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll, diesen unausforschlichen Reichtum, wie es Paulus an anderer Stelle selber nennt, zu beleuchten. Denn diese gewaltigen Taten, das gewaltige, unendliche Vermögen unseres Gottes ist so unbeschreiblich, so überschwänglich groß, dass es über all unser Bitten und Verstehen hinausragt. Es ist erstaunlich, ihr Lieben, was Wissenschaft und Technik uns alles verstehen lehren. Das ist wirklich beachtlich und ich staune immer wieder. Aber was Gottes großes Tun anbetrifft, da hört's bei uns auf. Lasst uns in aller Bescheidenheit einmal ein paar Stichworte aufgreifen zu diesem ersten Gliederungspunkt Verehrung. Es ist Paulus schon einmal ganz wichtig, den Vater zu nennen und das mit Nachdruck, den er anbetet und den er verherrlicht. Er nennt ihn nicht schlicht und einfach ein Gott, womöglich auch noch ein Gott unter vielen Göttern, was ja gar nicht der Fall ist. Es gibt nur einen lebendigen Gott. Aber Paulus nennt ihn Vater, weil alle sonstige Vaterschaft sich von diesem perfekten Vater, dem lebendigen Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, ableitet. Die er zu seinen Kindern gemacht hat, das sind solche, die früher keinerlei Anteil hatten an den großen Verheißungen Gottes, die er seinem Volke Israel gegeben hatte. Sie waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht in Israel und hatten deshalb keine wirkliche Hoffnung. Aber nun kann er als der Apostel der Nationen voller Freude dieses Evangelium hinausrufen in die Welt und auch in unser Leben hinein: Ihr wart wohl einst ferne, aber jetzt seid ihr nahe geworden. Und zwar nicht, weil ihr selber euch darum bemüht habt, sondern durch das Blut Christi, durch dieses kraftvolle Blut, das uns versöhnt mit dem lebendigen Gott, seid ihr nahe geworden. Paulus verherrlicht den Gott als Vater, der die zu seinen Kindern gemacht hat, die ihm bisher fern waren, die sozusagen keine Chance hatten, an ihn zu glauben und zu ihm zu gehören. Und weil sie ihn nicht kannten, nicht kennen konnten und auch nicht kennen wollten, durch die Sünde blockiert. Deshalb ist das so eine frohe Botschaft, die er uns zu sagen hat. Und am Schluss unseres Abschnittes betont Paulus: Gott ist imstande, er ist in der Lage, wirklich alles an uns zu bewirken. Er kann überschwänglich tun, über alles hinaus, was wir jemals bitten und verstehen können. Gott ganz allein ist Dinge in der Welt, in der gesamten Schöpfung, und mag es sich noch so groß vorkommen und womöglich auch grenzenlos vorkommen. Alles hat seine Grenzen, nur einer hat keine Grenze, und das ist der dreieinige Gott, der eine wahre und lebendige Gott. Das Größte, das wir Gott zutrauen, dass er es tut, ist immer noch klein gegenüber dem, was er vermag. Nämlich schlechthin alles. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Die Kraft, die in uns wirkt, die uns dem Unglauben entreißt, womöglich auch dem Kleinglauben entreißt, weil wir Gott zu wenig zutrauen, und die uns diese Kraft, die uns der weltlichen Gesinnung entreißt, die uns frei macht von den Mächten, die ihre Macht an uns entfalten wollen und auch oft genug ein ganzes Stück entfalten können. Aber diese Kraft Gottes ist stärker als alles, was sonst an Kraft in dieser Welt ist. Selbst wenn uns diese weltlichen Mächte verfitzen wollen in ihrer Machenschaften, Gott ist größer, Gott ist stärker, er hat alle Kraft in der sichtbaren Welt und auch in der unsichtbaren Welt. Kraft, die in uns wirkt, Kraft des Vaters, die uns hochzieht und die uns erhält in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Paulus sagt: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Ihr gehörtet in den Machtbereich des Mächtigen, der in der Luft herrscht. Und wie das bei Toten nun mal so ist, die können sich nicht bewegen und die können nichts mehr unternehmen. Wir können auch nicht aus eigener Kraft zu dem lebendigen Gott kommen. Aber er zieht uns durch seine Kraft an sein Herz. Er zieht uns zu Jesus Christus hin, dass wir mit ihm gehen, mit ihm leben, in seiner Gemeinschaft und uns befinden. Und zwar in guten Tagen und auch in eher schwierigen Tagen und Lagen. Wer wollte nun diesem überreichlich schenkenden Gott den Dank schuldig bleiben? Die Verehrung schuldig bleiben, die der Apostel Paulus in unserem Abschnitt diesem Gott mit ganzem Nachdruck erweist. Wie groß ist des allmächtigen Güte, ist der ein Mensch, den sie nicht rührt, der mit verhärtetem Gemüte den Dank erstickt, der ihr gebührt? Nein, seine Liebe zu ermessen sei ewig meine größte Pflicht. Der Herr hat mein noch nicht vergessen, vergiss mein Herz auch seiner nicht. Mal ehrlich, ihr Lieben, geht es uns nicht manchmal auch so ähnlich wie damals den Jüngern, als Jesus auf dieser Erde war, als er den Sturm gestillt hatte, und sie hätten es eigentlich längst wissen können und wissen sollen, was es für ein gewaltig großer Herr ist, aber sie fragen, wer ist der? Selbst Wind und Meer sind ihm gehorsam. Ihr Lieben, wir sind ein Leben lang am Buchstabieren, wie groß denn der Herr ist, dem wir gehören dürfen. Wie groß der ist, der das Heil der Menschen will, auch derer um uns herum. Auch derer, die nicht unter Gottes Wort kommen. Diese Kraft wollen wir dann noch bedenken miteinander. Verehrung Gottes, Anbetung Gottes. Es ist im Prinzip kein Mensch in der Welt, der nicht irgendwie anbetet und irgendwie verehrt. Das ist übrigens die große Botschaft auch der Offenbarung des Johannes. Da ist niemand, der nicht anbetet. Sie beten alle an, das Tier aus dem Abgrund, den Propheten, der ihm Helfershelfer ist und so weiter und so fort. Eine ganze Menschheit, die anbetet. Die Frage ist nur, und das ist eine entscheidende Frage für unser Leben, wen beten Sie denn an, die Menschen? Wen beten wir denn an? Leider gilt die Tragik über unserem natürlichen Menschenleben, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden, Römer 1. Und sie haben vertauscht, dass die Herrlichkeit Gottes mit einem Bild, das sie aus der Schöpfung herausnehmen. Und heute? Heute ist das nicht anders wie in zurückliegenden Zeiten. Da sind zum Beispiel die Kräfte des Kosmos, die wieder neue Astrologie steht ganz hoch im Kurs bei vielen Leuten. Und man kriegt kaum eine Zeitung in die Hand, wo nicht irgendwie doch mal ein Horoskop mehr oder weniger groß und breit abgedruckt ist. Oder da wäre heute auch Schamanismus zu nennen. Denkt man gar nicht, dass es das noch gibt. Ja, es gibt es regelrecht wieder. Trommeln. Bei uns in der Nähe steht ein größeres Wohnhaus, ein Privathaus. Da finden immer einmal Trommellehrgänge statt. Da kann man natürlich sagen, das ist ja schön, kann man einen Posaunenchor noch ein bisschen komplettieren, wenn man noch ein bisschen Schlagzeug hat. Nee, darum geht es aber nicht. Dort werden nicht Trommler ausgebildet für musikalische Zwecke, sondern um die kosmischen Kräfte zu beschwichtigen. Schamanismus, schamanistisches Trommeln. Und dann kommen noch Handauflegungen dazu, wo Menschen regelrecht unter diesen Einfluss auch gestellt werden. Oder andere sind es wieder, die politische und wirtschaftliche Systeme vergötzen, verherrlichen. Der Mensch vergötzt sich selber, macht sich zum Maß aller Dinge, obgleich er anderen Menschen, sprich ungeborenen Menschen, dem Baby im Mutterleib, das Leben nicht gönnt. Ein Widerspruch in sich selber. Der Mensch, der sich selber vergottet und sich selber zum Gott macht. Die Umwelt wird vergottet. Ich nenne nur ein Stichwort und dazu sage ich nichts. Die Greta, ne? Wisst ihr alle Bescheid. Es ist aber gerade das Merkmal, damit will ich den ersten Punkt abschließen, das ist auch der längste, dass ihr keine Angst habt. Die herausgerufene Gemeinde, die der Herr Jesus herausgerufen und sie ist diejenige, sagen wir mal, Größe in der Welt, die zum Zeugnis für diesen lebendigen Gott ihm die Ehre gibt. Mitten in einer Welt, der diese Gnade im Glauben noch nicht widerfahren ist. Also an Verehrung. Zweitens, Kraft. In der Zeit der Kraftwerke, herkömmliche und erneuerbare Energien sollen sie erzeugen, man müsste richtiger sagen, umwandeln, Gesetz von der Erhaltung der Energie, umwandeln. Da bringt der Apostel Paulus jetzt eine Energie ins Gespräch, die nicht nur zu unserem Leben irgendwo dazugehört, zu elektrischen Zahnbürsten und solchen Sachen, sondern es ist die Energie, die das Leben selbst ist. Und das ist eine ganz großartige Sache. Es geht nicht um Antriebe von Maschinen, sondern es geht um einen Antrieb, einen neuen Antrieb für unser Leben. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es geht dabei nicht um eine enorme Beschleunigungskraft, wie das bei Raketen ist. Ich staune da immer wieder drüber, ganz ehrlich. Die in Umlaufbahnen gebracht werden um die Erde herum oder andere Planeten und Himmelskörper. Es geht um eine Kraft, die uns in den Himmel hineinzieht, in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Eine Kraft, die ganz anderer Art ist, aber im Prinzip noch viel, viel stärker ist. Er hat uns eingesetzt im Himmel mit Christus Jesus. Dabei geht es auch nicht um eine moralische Kraft, sondern und es geht auch nicht um eine religiöse Kraft, die wir am Ende vielleicht noch meinen, dass wir sie in uns trügen. Denn wir selber sind von Natur her so von der Sünde bestimmt, dass wir diese Kraft, um zu Gott zu kommen, gar nicht in uns haben können und deshalb auch gar nicht in uns suchen brauchen. Aber Gott hat die Kraft, uns in seine Gemeinschaft hineinzuziehen. Die Kraft, die vom Kreuz Christi herkommt. Das ist frohe Botschaft. Das ist Evangelium. Das ist Botschaft, die uns froh macht. In Erwartung hatten wir gesagt. Und wir hatten zweitens gesagt, Kraft. Da ist natürlich die Frage, ein neues Pfingsten. Brauchen wir ein neues Pfingsten? Wir sagen mit dem Wort der Heiligen Schrift und mit, sagen wir auch ruhig mal, Philipp Jakob Spener dazu, nein. Wir brauchen kein neues Pfingsten, denn der Geist Gottes ist und bleibt ausgegossen. Was wir aber brauchen und was der Apostel Paulus für die gesamte Christenheit ausspricht, unser Bibelabschnitt ist ja ein Gebet. Was er ausspricht, ist der Wunsch eines Aufwachens hin zum Glauben an Jesus und sagen wir ruhig für unser Land und auch für unser Volk. Ein Aufwachen aus dieser falschen Sicherheit heraus. Und dieses uralte Lied, das der Urvater aller evangelischen Kantorei einmal geschrieben hat, ist ein hochaktuelles Lied. Wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Bedenk, was Gott an dich gewandt, wozu er dich erschaffen. Und dann heißt es in einem Vers, die Wahrheit wird jetzt unterdrückt, will niemand Wahrheit hören. Die Lüge wird gar fein geschmückt, man hilft dir oft mit Schwören. Dadurch wird Gottes Wort veracht, die Wahrheit höhnisch auferlacht, die Lüge tut man ehren. Johann Walter im Jahre 1561. Was wir brauchen, ist eine Christenheit, die Gott aus dem Schlaf der Sicherheit aufweckt, hin zu der Bitte, beleb dein Werk, o Herr. Ja, wir brauchen es, dass wir an dem unverfälschten Worte Gottes in der Bibel festgehalten werden. Das macht's aus, dass wir das immer neu entdecken. Es soll eben nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch den Heiligen Geist geschehen. Durch die Kraft Gottes soll es geschehen. Das hat der Apostel Paulus auch wie kaum ein anderer so an sich selber auch erkannt und erkennen dürfen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist gerade in der Schwachheit mächtig. Und er sagt, und wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Oder um ein Beispiel noch zum Abschluss für diesen zweiten Gedanken zu nennen. Da ist eine Frau, die erzählt aus ihrem Leben, es liegt schon Jahrzehnte zurück. Und sie sagt, ich bin gewissermaßen ins Wasser geschmissen worden. Halte du mal eine Kinderstunde. Ach du liebe Zeit. Und auch noch allein gelassen mit dieser Kinderstunde. Viele Kinder sind gekommen. Und dann auf einmal, während sie diese Kinderstunde hält, kommt so eine Clique von Jungs rein. Und man merkt sofort, was sie wollen. Störenfriede. Die wollen also diese Zusammenkunft stören und haben es auch geschafft. Und die Frau sagt, ich war am Boden am Ende und ich habe nie wieder eine Kinderstunde gehalten. Und nach ungefähr 5 Jahrzehnten, so lange ist es also schon her, nach 5 Jahrzehnten tritt ein Mann auf diese Frau zu, wohnt gar nicht so sehr weit von uns hier weg, tritt ein Mann auf diese Frau zu und sagt, du, bei dir habe ich den entscheidenden Impuls für meinen Glauben, für ein Leben mit Jesus Christus erhalten. Und da hat sie gestaunt. Wer bist denn du überhaupt? Ich bin einer von den Jungs, die da reingekommen sind und haben gestört. Aber bei dir habe ich diesen Impuls erhalten. Nun soll noch einer sagen, dass diese verzagte Frau aus ihrer Kraft das geschafft hätte. Die wusste das ganz genau, wo sie mir das erzählt hat. Das war Gottes Kraft. Aber so wirkt Gott. Drittens, Erkenntnis. Ich weiß, das klingt so nach Schule, nach Studieren, Begreifen oder eben auch schwer von Begriff. Das Letztere trifft auf mich oft zu, schwer von Begriff. Aber darum geht's gar nicht. Es geht um was ganz anderes. Vergessen wir nur nicht, dass der gelehrte Theologe Paulus sein neues Leben und auch seine besondere Botschaft nicht auf menschliche Art und Weise erhalten hat, sondern der Herr selber hat in sein Leben hineingewirkt und hineingeschenkt. So hineingeschenkt, dass er auf einmal entdecken durfte, den ich verfolge, diesen Jesus von Nazareth, er ist der Auferstandene, er ist tatsächlich lebendig und diese Nazarener, diese Leute, die sich zu ihm halten und die nach wie vor behaupten und bezeugen, er lebt, er ist tatsächlich lebendig. Und jetzt kriegt er diesen Auftrag, trage du das Evangelium hinaus in die Völkerwelt zu denen, die bisher im Abseits waren. Er hat diese Erkenntnis geschenkt bekommen und diese Erkenntnis hängt für uns immer auch zusammen mit Erkenntnis des Wortes Gottes. Soll auf keinen Fall bedeuten, dass der Heilige Geist etwa am Worte Gottes vorbei Erkenntnis vermittelt. Nein, gerade indem wir uns dem Worte Gottes in der Bibel widmen und aussetzen, schenkt Gott Erkenntnis. In Erwartung Erkenntnis. Das ist also das Werk des Heiligen Geistes in uns. Und dann, ihr Lieben, dann merken wir auf einmal, dass die ganzen Dinge um den Glauben nicht eine graue Theorie sind, sondern dass sie Kraft zum Leben sind. Dass sie Kraft der Erneuerung sind, und zwar der Erneuerung, die Gott schenkt von innen heraus. Dann merken wir auf einmal, dass diese Kraft Gottes uns auch untereinander verbindet und miteinander als Leib mit dem Haupt Christus verbindet. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ich will euch den Tröster senden, sagt Jesus. Es ist eben der große Unterschied, dass die einen das Wort Gottes entweder gleichgültig hinnehmen, manche es auch als Quatsch bezeichnen, wir aber in diesem Wort die Kraft für unser Leben, die Wegweisung für unser Leben entdecken. Es ist Weisheit bei Gott. Und damit zum Schluss. Da merkst du auf einmal die Bibel, der Glaube an Jesus, da geht es ja um mich. Da geht es nicht um irgendetwas und irgendjemanden, da geht es um mich höchstpersönlich. Das kann kein Mensch machen. Und das kann ich auch letztlich selber nicht machen. Nicht einmal mein guter Wille. Denkt an den Mann in dem Architekturbüro vom Anfang. Da merken wir auf einmal, wie jenes alte Bibelwort Gültigkeit hat. Alles hat seine Zeit. So hat also auch Erwartung ihre Zeit und ihren Sinn bei Gott. Nämlich den Sinn, dass er zu seiner Zeit, zu der ihm wohl gefälligen Zeit, in unserem Leben und bei Menschen um uns herum in deren Leben, das erfüllen wird, was er vorhat. Darauf dürfen wir im Glauben hoffen und darüber dürfen wir uns ihm in Anbetung nahen und ihm alle Ehre geben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns miteinander beten. Beten dich an. Du bist es, der seine Kraft in Wort und Geist in uns wirksam sein lässt, hin zum Glauben zieht und darinnen auch erhält. Bitte stärke uns im Glauben an dich. Lass uns Menschen sein, die zu deiner Verherrlichung leben, in Beruf, in Schule, ja überhaupt an dem Platz, an dem wir stehen. Vielleicht auch an dem Platz, wo wir leiden. Wir bitten dich für alle Kinder und jungen Menschen um Bewahrung und Führung. Wir bitten dich für alle älteren, kranken, trauernden Menschen um Trost und Aufrichtung. Wir bitten dich für Menschen in der Welt um dein helfendes Erbarmen. Wir bitten dich für unsere bedrängten und verfolgten Glaubensgeschwister um Schutz und die Kraft zu einem unerschrockenen Zeugnis. Wir bitten dich für unser Volk und Land, schenke du ein Aufwachen zu dir hin, denn Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Das alles bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, in dessen Namen wir auch gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.